Herzlichen Dank für die Begrüßung. Vorstellung soll ich selber machen, aber ich habe festgestellt, wir sind ein Laiergespann da vorne. Und irgendwo noch hier im Raum soll ein Dritter sitzen, stimmt es? Also wir können bald einen Verein aufmachen, einen Laierverein jetzt. Aber drei genügen für einen Verein, glaube ich nicht. Wie viel müssen sein? Sieben oder wie viel? Also, sammeln wir noch ein paar ein. Also, ihr wisst ja bereits, wie ich heiße. Und was auch mein Beruf und meine Berufung ist, noch ist natürlich. Das heißt, dass man in dieser Arbeit ja auch immer wieder wandern muss. Und die Stationen meines Dienstweges waren Blaubeuren, Neuhütten, Nürnberg, München, Freudenstadt und jetzt wieder zu Hause in Winnenden. Von dort bin ich ausgegangen. Ja, also wenn ich da anfangen soll zu erzählen, dann vergesse ich meinen Vortrag, aber das will ich ja nicht. Verheiratet, 4 Kinder, 9 Enkelkinder. Im Ruhestand jetzt, im sogenannten. Soll ich sagen, wie alt ich bin? Das war heute Abend natürlich ein bisschen Thema, gell? Aber das frage ich nicht. Soll ich euch schätzen lassen? Ja. Da fühle ich mich dann immer, was denn für Zahlen kommen. Also ich bin Jahrgang 30. Das könnt ihr selber ausrechnen.
75.
Offensichtlich, also ich kann es nicht ändern. Ach so, also Frau Bohmuth hat gesagt, alt sei man erst mit 90. Da sind wir alle noch nicht alt. Ja, wollt ihr sonst noch was wissen? Dringliche Anfragen? Nicht. Also, jetzt zum Thema. Ich habe ja meinen Themen immer den Zeugen vorangestellt. Ihr habt das vielleicht schon bemerkt. Und heute Abend ist der Apostel Paulus dran. Paulus, Doppelpunkt, worauf Verlass ist. Und da gehe ich aus von einem Wort aus 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Also 1. Timotheus 1, 15 bis 17. Ist ein bekanntes Wort, denke ich. In meiner Bibel ist wenigstens der Vers 15 fett gedruckt. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Dieses Amen steht nicht zufällig da, aber das werde ich nachher sagen. Also, worauf Verlass ist. Als Horst Köhler zu dem neuen Bundespräsidenten gewählt war, waren nicht wenige gespannt, wie seine erste Botschaft ausfallen wird. Das ist ja noch nicht so lange her. Und dass Horst Köhler als Bundespräsident geschlossen hat mit dem Satz, Gott segne unser Land. Das hat manche zum Aufhorchen gebracht. Und ich habe gehört, dass im Regierungsviertel von Berlin das tagelang Gesprächsstoff geliefert hat. Also bei den Regierenden, dass ein neuer Bundespräsident wagt zu sagen, Gott segne unser Land. Der macht ja aus einer schwäbischen Herkunft eigentlich. Und auch, dass er mindestens einen kirchlichen Bezug hat, keinen Hehl. Das ist für ihn in seine Biografie hineingeschrieben. Einer der früheren Bundespräsidenten, nämlich Karl Carstens, soll einmal bei einer Neujahrsbotschaft gepredigt haben, so haben dann Zeitungen getitelt. Er habe gepredigt. Karl Carstens war ein gläubiger Mann und hat auch keinen Hehl draus gemacht. Was seine Botschaft damals war, weiß ich nicht, aber so ist sie überliefert worden. Manche haben das vielleicht auch mit einer gewissen Ironie gesagt, er habe gepredigt. Die Botschaften von Horst Köhler und Karl Carstens kommen ganz bestimmt nicht an das hin, was der Apostel Paulus uns hier als Botschaft vermittelt. Die Botschaft, fett gedruckt in unseren Bibeln, ist so einmalig und so grundlegend, so verlässlich, dass man eigentlich immer wieder sich darauf rückbesinnen muss. Und das wollen wir heute Abend tun. Es geht zuerst um die Heilsbotschaft, das ist mein erster Punkt, dann um den Heilsboten und dann um den Heilsursprung, das sind meine drei Punkte. Die Heilsbotschaft, da sagt Paulus kurz und bündig, sie ist treu. Das heißt im Griechischen noch kürzer, treu ist das Wort, treu, man könnte auch sagen zuverlässig. Und Paulus sagt jetzt nicht Wort Gottes oder irgendwie Botschaft oder, sondern einfach zuverlässig ist das Wort. Und der Timotheus, an den er den Brief geschrieben hat, hat sofort gewusst, was damit gemeint ist. Und interessanterweise, ja, ob das nun interessant ist, ist eine andere Frage, aber ich sage vielleicht lieber überraschenderweise. Oder soll ich sagen, es darf uns eigentlich gar nicht wundern, dass dieses zuverlässige Wort Gottes, diese Botschaft, die Gott uns Menschen gegeben hat, von Anfang an in Frage gestellt worden ist. Wisst ihr, mit welchem Fragesatz? Sollte Gott gesagt haben. Von Anfang an. Der Teufel hat genau gewusst, an der Stelle kann er den Hebel ansetzen, dass er das Wort, das von höchster Instanz kommt, hinterfragt wird oder in Frage gestellt wird, sodass er Zweifel sät. Und bis heute haben wir jetzt, soll ich sagen, die Mühe oder die Aufgabe oder was auch immer dazugehört, unseren Glauben an dieses feste, zuverlässige Wort zu binden. Es ist die größte Ehre, die wir unserem Gott antun können, wenn wir ihm aufs Wort hin glauben. Vertrauen schenken. Von Abraham wird gesagt, Abraham glaubte dem Herrn. Der hatte ein ganz bestimmtes Wort in eine bestimmte Situation hineinbekommen, glaubte dem Herrn, schenkte dem Wort Vertrauen und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist auch ganz kurz und bündig gesagt. Wenn wir dieses Infragestellen des Wortes Gottes jetzt weiter verfolgen, können wir feststellen, dass bis heute dieses Wort in Frage gestellt wird in der Form, das ist wahrscheinlich uns allen irgendwo irgendwie einmal begegnet, in der Form, dass es heißt, die Bibel, also von Menschen geschrieben. Ja, kann man denn sich darauf verlassen? Ist das heute noch irgendwie ein zuverlässiges Wort? Man müsste das viel zeitgemäßer machen. Und da sind immer wieder welche dran, die die Bibel zeitgemäß umformulieren wollen. Ich habe gehört, Feministen wollen das jetzt irgendwie von aller Männerdominanz da befreien und was da noch kommen soll. Da kann einiges noch auf uns zukommen. Also die Bibel durch Menschen gegeben, das ist mit diesem Satz nichts anderes als ein Hinterfragen des Wortes Gottes. Gott hat dafür gesorgt, dass wir sein Wort, die Botschaft, auf die es ihm ankommt für uns Menschen, dass wir dieses sein Wort in Buchform haben, sodass ein früherer Theologe und Philosoph, nämlich Hammann, gesagt hat, das war der Magus des Nordens, so hat man ihn bezeichnet, gesagt hat, man bedenke Gott als Schriftsteller. Und jetzt füge ich hinzu, dieser Schriftsteller hat es fertiggebracht, sich sein Buch von Menschen schreiben zu lassen. Unsere Bibel ist ja nicht ein Buch, das vom Himmel heruntergefallen ist, so wie das Buch Mormon, wird da von den Mormonen behauptet, sondern er hat es durch Menschen schreiben lassen. Deshalb, wenn mir jemand sagt, ja, die Bibel ein Buch von Menschen geschrieben, sage ich selbstverständlich, klar. Da müssen wir sich dagegen, irgendwie können wir auch gar nicht dagegen halten. Und ich sagte, das ist ein Buch wie alle anderen Bücher auch, mit zwei Buchdeckeln und Papier und Druckerschwärz und so wie halt Bücher, auch die Bücher von der Frau Bohmuth, geschrieben und gedruckt sind, natürlich. Aber das Wunder, das mit der Bibel verbunden ist, ist das, ja, jetzt sage ich, der eigentliche Schriftsteller oder Verfasser ist Gott, oder ich könnte auch sagen, der Heilige Geist. Das ist der eigentliche Verfasser. Das Wunder ist, dass Gott durch den Heiligen Geist Menschen getrieben, gebraucht hat, dass sie das niederschreiben, was er haben will. Letztlich steht Gott selber gerade für das Wort, das wir in der Bibel haben. Und wenn wir das selber schon einmal ausprobiert haben, dann können wir das bestätigen und selber zu Zeugen werden. Gott steht zu seinem Wort. Ich sage noch einmal, wir machen unserem Gott die größte Ehre, wenn wir ihm aufs Wort hin glauben. Ihm zutrauen, dass das, was er sagt und was er schwarz auf weiß hat, niederlegen lassen. Ich weiß, die Frage der Auslegung, der Umsetzung, dass wir in unsere Situation hinein sein Wort bekommen, das ist nochmal ein nächster Punkt, ist ganz klar. Aber geben wir unserem Gott die Ehre und trauen wir ihm aufs Wort. Paulus sagt es. Das ist gewisslich wahr und ein Wort der Annahme wert. Zuverlässig ist das Wort und unverändert gültig bis heute. Deshalb können wir uns getrost solchen Sätzen widersetzen, die da immer wieder so irgendwie so moderne Sachen einfädeln wollen. Ja, der heutige Mensch, der brauche das ganz anders und so weiter. Und das müsse man ganz anders sagen. Ja, was will denn der heutige Mensch? Der heutige Mensch ist im Grunde genommen genauso erlösungsbedürftig wie der im Mittelalter und der vor 2000 Jahren. Genauso. Lassen wir uns da nichts einreden. Der Mensch von heute braucht das, was er braucht, nicht das, was er will. So wie der Patient nicht sagen kann, wenn er zum Arzt geht, Herr Doktor, oder manchmal, wenn man schon weiß, wenn zum dritten und vierten Mal das gleiche Rezept ausgestellt wird, dann kann man sagen, ich brauche wieder die Arznei. Aber wenn ich zum ersten Mal zum Arzt gehe, kann ich doch nicht sagen, Herr Doktor, verschreiben Sie mir das, dann muss doch er das machen. Diese Botschaft, diese Heilsbotschaft ist aller Annahme wert oder des Glaubens wert. Das heißt, man kann sich darauf einlassen. Annahme wert, Anerkennung wert, glaubwürdig. Es ist diese Botschaft willkommen bei Menschen, die Hunger haben, die ihr Heilsbedürfnis spüren und auch zugeben. Es ist die Arznei, die der Kranke braucht. Die Botschaft entspricht unserer Erlösungsbedürftigkeit. Und wenn wir ein bisschen tiefer graben und nicht bloß an der Oberfläche herumschürfen, auch unsere Erlösung, Sehnsucht. Das, wonach der Mensch sich im Grunde genommen sehnt, weil er ganz innen drin spürt, ich brauche was nicht in mir steckt, was ich selber nicht habe, was mir von anderer Seite zugesprochen werden muss. Deshalb haben die Menschen zur Zeit Jesu, die am Rande der Gesellschaft der damaligen lebten, die Zöllner und Sünder, mit dem Sammelbegriff sind sie ja bezeichnet im Neuen Testament. Deshalb haben die mehr gespürt und erfasst und von innen her empfunden, hier ist einer, der uns nicht als Nummer abspeist. Einer, der uns auch in unserem Jammer, in unserem Elend ernst nimmt. Einer, der mit Vollmacht sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben und Jesus hat nicht gesagt, du, also deine Sünden können dir vergeben werden, wenn du das und das und so. Mit einer jede Menge Vorbedingungen. Sondern dieses vollmächtige Wort, dir sind deine Sünden vergeben, das hat einen Fuß gefasst in Erlösungsbedürftigen und nach Erlösung und Heil hungernden Menschen. Glaubwürdig. Hier geht es ums Annehmen, zunächst ums Hören, natürlich. Ich höre die Botschaft, ich nehme die Botschaft an. Nicht, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das ist eine Verkehrung. Da hat Goethe nicht recht. Und wenn er da im Namen der Humanisten gesprochen hat, auch nicht. Es geht ums Hören und dann ums Annehmen und nicht darum, dass ich dann anschließend stundenlang darüber diskutiere. Nämlich die Botschaft, das Wort Gottes hat die Kraft und die Fähigkeit, einen Menschen zu treffen. Das ist das Wunder des Heiligen Geistes, dass er sein Wort dann selber gebraucht und übersetzt, hineinübersetzt in das Leben der Hörer, der Fragenden, der Suchenden. Und dann kommt dieses Wunder zustande, dass das Wort mich trifft, und zwar nicht bloß übers Ohr, sondern in meinem Innern. Und dann ist die Frage, wie ich reagiere. Kommt dann bei mir ein ganzer Schwall von Wenn und Aber und frage dann, ja, das und so, und dann geht's, ja eben, dann geht es Diskutieren los. Oder stelle ich mich dann dem mich treffenden Wort, erreichenden Wort, tröstenden Wort, helfenden Wort und was auch immer, das, was eben, was Gott weiß, weil er mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Was ich in der einzelnen Situation jetzt brauche. Stelle ich mich dem, nehme ich es an, sage ich ja dazu, es ist der Annahme wert, sagt Paulus. Die Botschaft von Jesus. Ich beschreibe jetzt immer noch den ersten Punkt, Heilsbotschaft. Es ist die Botschaft von Jesus, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, so steht es da. Nach dem letzten ökumenischen Kirchentag in Berlin hat ja der Auftritt des Dalai Lama hat ja im Vorfeld schon Furore gemacht und nachher auch noch ziemlich Wirbel hervorgerufen, großen Zulauf gefunden. Nun gut, also man will ja auf den Kirchentagen so eine breite Palette von Möglichkeiten anbieten. Es gibt ja den Markt der Möglichkeiten und unter dem Aspekt ist ja eben auch der Dalai Lama aufgetreten. Aber das, was mich im Nachhinein, soll ich sagen, geärgert hat, das hat mich geärgert, doch. Ich bin kurz danach durch Stuttgart gefahren, irgendwo hin, und da ist mir doch bald nach einigen hundert Metern jedes Mal ein Riesenplakat ins Gesicht gesprungen, wo irgendein Wort des Dalai Lama drauf stand, Propaganda in Stuttgart für den Dalai Lama. So zum Glücklichwerden und Worte des Dalai Lama und was da, also, das können wir aus der Bibel hundertmal herausholen. Aber warum muss man da den Dalai Lama jetzt präsentieren? Und das im frommen Württemberg. Ich weiß nicht, wie das war, woanders, aber hast du das auch mitgekriegt?
Ja, wo es begonnen hat, die Diskussionen vor allen Dingen. Ne?
Wisst ihr, wir sind heute so weit, in unseren Breitengraden, dass wir uns fast genieren, uns an dem Punkt mit unserem Glauben, auch mit unserem Bekennen festzumachen, dass es um Jesus geht, der Christus ist und nichts daneben und nichts davor und dahinter. Dass man nicht das vielerlei anbietet, sondern dass wir uns hierauf konzentrieren. Botschaft von Jesus. Ich habe in Berlin einmal gehört von einem, der dabei war, weil er im Chor mitgesungen hat, dass in einer Kirche in Berlin am Heiligen Abend bei der Christfeier, wo natürlich viel Musikalisches abläuft und dann auch eine Ansprache kommt, der Pfarrer es fertiggebracht habe am Heiligen Abend, mit keinem einzigen Wort Jesus zu erwähnen. Deshalb muss man das nämlich betonen, Botschaft von Jesus. Gekommen in die Welt, so beschreibt es Paulus hier, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten oder selig zu machen. Gekommen in die Welt, der ewige Gottessohn, das sind ja Dinge, die wir gut wissen und kennen. Gott war in Christo, kann Paulus an anderer Stelle sagen. Gott hat sich selbst erniedrigt in Jesus bis zum Tode am Kreuz. Gekommen in die Welt. Und in welche Welt? Eine hochstilisierte. Die Bibel lässt keinen Zweifel darüber, dass wir in einer Welt leben, in der der Fürst dieser Welt, so wird er ja bezeichnet, noch ganz gewaltig das Sagen hat. Paulus bezeichnet sogar einmal die Zeit, in der wir es leben, mitsamt der Welt, in der wir leben, als bösen Äon. Eine unerlöste Welt. In eine Welt, in der der Teufel mit dem, was er an Bösem durch die Sünde an die Menschen heranträgt, sozusagen ins Gefängnis des Bösen hineinzwingt. In diese Welt ist Jesus gekommen. Nicht auf irgendeinen anderen Stern, sondern auf unseren Globus. Und hat hier auf unseren Globus seine Füße gesetzt. Und ist hereingekommen, wie ein Mensch hereinkommt in diese Welt durch eine Geburt. Da wird er herumgestritten. Nicht wahr, Jungfrauengeburt, ja oder nein, ist das Ding möglich? Und weil bei Paulus es im Galaterbrief heißt, geboren durch eine Frau, nicht? Der habe sich an der Jungfrauengeburt überhaupt nicht aufgehalten oder sei für ihn gar nicht wichtig gewesen. Ich habe hier erst neulich einen Artikel gelesen, gab es sogar in unserem Blättle. Ich habe gerade hier auf einen Bekannten gezeigt, wo so eine Wischiwaschi-Aussage war. Ja, sagt mal, wenn der Matthäus das klar berichtet und wenn der Lukas das klar berichtet, warum soll denn, weil es der Paulus nicht auch ausgesprochen sagt, für den nicht wichtig gewesen sein? Entscheidend ist schon, ob eben Gott seinen Sohn in diese Welt hereinbringt als ohne Sünde. Also in die Welt des Bösen und der Sünde. Aber über diesen Sohn Gottes konnte gesagt werden, bedrängt, bedroht, wie wir, doch ohne Sünde. Und zu welchem Zweck? Jesus hat sehr bald gewusst, dass er, vielleicht hat ihm das seine Mutter Maria gesagt, es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, ist ja der seine Mutter Maria gesagt worden. Jesus hat sehr bald gewusst, dass sein Weg in den Tod hineinführen wird. Es gibt ja eine ganz deutliche Wende in der Art und Weise seiner Predigten. Und da ist ganz, Matthäus 13, da ist ganz deutlich mit verknüpft, weil die Jünger verwundert fragen, ja, warum redest du jetzt in Gleichnissen? Was ist denn jetzt los? Verstehen wir nicht mehr. Dann sagt er, euch ist gegeben, das Geheimnis des Himmelreichs zu verstehen, jene nicht. Euch, Jünger, ihr seid sozusagen im engen Kreis. Ihr könnt auch Fragen stellen, das haben sie auch getan. Den anderen ist nicht gegeben. Das heißt, es ist durch den Dienst Jesu im Volk Israel eine zunehmende Verhärtung und Verstockung eingetreten, bis hin, dass sie ihn abgelehnt haben. Zu welchem Zweck gekommen? Um durch seinen Tod die Rettung der Welt zu vollbringen. Also eine Rettungstat durch Sterben. Oder soll ich so sagen? Jesus musste. Es war ja ewiger Beschluss, Vater und Sohn. Jesus musste durch seinen Tod das Leben wiederbringen. Kann natürlich gleich jemand fragen, ja, wieso durch den Tod Leben bringen? Wenn wir hineinschauen in das System unserer jetzigen Weltverflochtenheit, erleben wir das tagtäglich. Dass Tod Leben bringt. Hat es heute schon grünen Salat gegeben? Nun nicht? Ein Blatt, ja, also heute Abend natürlich. Also, bevor der Salatkopf gegessen werden kann, muss er abgeschnitten werden. Sprich, er muss sterben. Das klingt jetzt fürchterlich dramatisch. Klar. Aber überlegt einmal das Prinzip durch die Bank. Wir leben rein biologisch nur, weil und wenn etwas anderes für uns stirbt. Deshalb ist der Gedanke, dass der Tod Jesu Leben bringt, gar nicht so abwegig. Ich, da gibt es ja viele, die machen an dem Punkt, ja, Blut- und Wundentheologie, und das haben wir ja vorhin gesungen, das Blut Jesu Christi, das reinmacht von aller Sünde. Ja, das sei doch überholt, und das können wir doch einem heutigen Menschen, und was da alles dann für Gedanken mit verknüpft werden. Ja, was sagt denn das Wort, das Blut Jesu Christi? Das heißt doch, er hat sein Blut vergossen, das Leben hingegeben. Das heißt doch. Wie hat man im Dritten Reich Blut und Ehre beschworen? Also zu welchem Zweck? Um durch sein Sterben die Rettungstat zu vollbringen. Das gehört zu dieser Botschaft. Botschaft von Christus Jesus. Christus steht dafür Gesalbter und Jesus eben für den Retternamen. Jesus Christus gehört zusammen, auch wenn wir einfach seine Person bezeichnen. Diese Heilsbotschaft ist also Rettungsbotschaft. Ich habe ja gesagt, Rettungstat durch Sterben. Und diese Rettungsbotschaft setzt am Grundproblem an. Wir erleben das ja jetzt, seitdem unsere Massenmedien auch mehr und mehr die Massen erreichen. Wir erleben das am laufenden Band, dass, ich führe mir das auch schon immer wieder zu Gemüte, aber vielleicht höre ich auch bald auf damit, die sogenannten Talkrunden anzuschauen und anzuhören. Wenn es dann immer rüber und rüber geht, natürlich werden die entsprechenden Leute eingeladen. Und dann geht es meistens am Schluss aus wie das Hornberger Schießen. Jeder sagt seine Sache und am Schluss ist man nachher so gescheit wie vorher. Das heißt, man weiß genauso wenig, wie es weitergehen soll. Und die wissen es nämlich auch nicht. Es kommen wir daher und haben eine Heilsbotschaft, die als Rettungsbotschaft angeboten wird. Und das wird nicht in eine Talkrunde hineingeworfen, wo man sich dann rüber und über dran zerrt und jeder so seine Meinung drüber sagt, sondern das wird einfach hineingestellt und angeboten, annehmen, ja, oder auch nicht. Dieses oder auch nicht hängt damit zusammen, dass diese Rettungsbotschaft nämlich ansetzt, da, ich habe es so gesagt, wo das Grundproblem der ganzen Weltproblematik liegt. Woher weiß denn der Laie das? Das weiß nicht ich, das weiß die Bibel. Das Grundproblem, das globale Problem heute, bis hin zu dem riesen Schuldenberg, den wir haben, auch weltweit, am Tisch haben wir es vorhin gesagt, wo ich der Meinung bin, davon kommt kein Mensch mehr runter. Und wenn der beste Weltbankpräsident da vorne hinkommt, ich weiß nicht, also so viel verstehe ich davon nicht, muss ich gestehen, aber reine Überlegung ist das. Wie will man da runterkommen von diesem Berg Schulden? Als durch Geldentwertung natürlich, dass man da mal wieder runter ansetzt. Mein Vater hat mir einmal gesagt, jetzt haben sie mir zweimal das Geld kaputt gemacht. Nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten. Zweimal das Geld kaputt gemacht. Da hat er gemeint, er hat es für seine Kinder, hat er so einiges auf Seite gebracht und das Geld kaputt gemacht. Was ist denn das Grundproblem? Was heute, ich habe die Talkrunden erwähnt, und wir können das übertragen auf alle möglichen und anderen Situationen, manchmal auch unmögliche Situationen. Das Grundproblem ist, dass wir Lösungen suchen, ohne Änderung des Menschen. Ich habe vorhin ein Büchlein in der Hand gehabt von Erich Fromm, Haben oder Sein, das ist schon lange auf dem Markt. Der spricht am Schluss vom neuen Menschen. Karl Marx soll in seinem Buch Das Kapital, war ja die Grundlage für Kommunismus und dann auch Sozialismus, Karl Marx soll selber am Schluss seines Buches zu der Erkenntnis gekommen sein, sein System würde wahrscheinlich deshalb nicht funktionieren, weil der Mensch dazu fehlt. Das heißt, der hat auch den neuen Menschen beschworen, den er nicht hat. Das ist das Grundproblem heute. Es fehlt der Mensch. Das, was wir heute mit wirtschaftlicher Problematik zu tun haben und das, was eben in Berlin auch hin und her gezerrt wird und reine so und dran und was man da alles für Lösungen will, Das krankt alles an dem einen Punkt. Der Mensch ist nicht da. Ich war, wenn irgendein der Regierenden Abstriche machen will, weil man weiß, wir können mit unserem Luxus und mit unseren maßlosen Vorstellungen so nicht mehr weitermachen. Wenn man also irgendwo Abstriche machen will, sofort kommt eine Lobby. Das kann man nicht. Man darf keine Abstriche machen. Alles schreit. Ich habe in einer Predigt einmal gehört, der hat Heiner Geißler zitiert. Wer Heiner Geißler ist, muss man nicht vorstellen. Ja, also, der hat auch ein Buch darüber geschrieben. Übrigens auch ein Buch über, glaube ich, über Jesus. Ja. Heiner Geißler, ja. Natürlich aus seiner Sicht. Verworren. Ja, also, dann passt es zu dem, was ich jetzt sage. Also auf jeden Fall hat ein Kollege einmal in einer Predigt den Heiner Geißler zitiert und der habe gesagt oder geschrieben, das Problem des Westens, er ist ja ein Sozialexperte, das Problem des Westens sei der Kapitalismus. Meinte neuerdings der Franz Mindefering auch. Der Kapitalismus, da habe ich gesagt, Geißler, da greifst du zu kurz. Das Problem des Westens, aber nicht nur des Westens, sondern der ganzen Welt, ist der Egoismus. Und den aus einem Menschenleben herausbringen, das gelingt nur durch eine Herzoperation. Ja, sicher? Ja, wie kommen die rein? Nur durch ein neues Herz. Also das mit der Herzoperation ist natürlich jetzt ein Bild, klar. Was bietet denn die Rettungsbotschaft von Jesus Christus an? Paulus sagt es, siehe, ein Neues ist geworden. Das ist das Neue. Und das ist schon richtig. In das neue Herz kommt die Liebe Gottes hinein, durch den Heiligen Geist und all das, was eben an Angeboten Gottes geschenkt wird, angeboten wird, was der Mensch empfangen kann. Und da fängt Gott nun wirklich im innersten Kern an, den Menschen zu verändern. Das, was wir alle nicht können, selber nicht können, und wenn wir uns 100-mal auf den Kopf stellen, keiner kann sich selber ändern. Probieren wir es doch mal. Ist euch der Gedanke schon mal gekommen, ich müsste eigentlich ganz anders sein? Wohl uns, wenn uns der Gedanke kommt. Aber dann hilft nichts, jetzt reiß dich halt zusammen und beim nächsten Mal passe ich besser auf und was weiß ich und dann passiert es halt wieder. Da hilft nur, Herr Jesus, du, bitte wirke du in mir, wirke in meinem Leben, wirke durch deinen Geist, lass dein Wort in mir so kräftig sein, dass es tatsächlich von innen heraus anders wird mit mir. Die Rettung des Sünders durch Erneuerung. Und wisst ihr, wie das anfängt? Ganz, ganz unten fängt unser Gott an. Und das ist das, was Jesus damals im Umgang mit den Menschen seiner Zeit ständig praktiziert hat. Ich erinnere an den Gichtbrüchigen, wo Jesus ja gezielt Punkt 1 und dann Punkt 2 durchgeführt hat, dass er gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. So hat er angefangen. Und die anderen waren was erstaunt. Und dann kam die Heilung. Ganz unten fängt Gott an mit der Rettungsbotschaft. Und das, was das Neue in ein Menschenleben hineinbringt, ist die Vergebung unserer Sünden. Es geht nicht, ohne dass wir wirklich die Erkenntnis, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, unserer Verlorenheit, die Erkenntnis unserer Verschuldung, die Erkenntnis unserer Sündenverflochtenheit, und da mögen die Zwangsjacken verschieden aussehen bei uns. Aber ohne die Erkenntnis, dass wir Änderung brauchen, dass wir anders sein sollten, kann die Vergebung nicht greifen. Ich war, die Gnade Gottes kann ja nur dort ankommen, wo ich auch ein Gnadenbedürfnis oder ein Begnadigungsbedürfnis bei mir habe. Also die Erneuerung des Menschen beginnt mit der Vergebung. So fängt Gott an, das Grundproblem zu lösen. Deshalb können wir mit Fug und Recht sagen, es ist eine Rettungsbotschaft. Also, zuverlässig, aller Annahme wert, das heißt glaubwürdig, Botschaft von Jesus und Rettungsbotschaft. Jetzt kommt Punkt 2. Wir nehmen jetzt einmal den Zeugen ein bisschen unter die Lupe, den Paulus, den Heilsboten. Hier beschreibt er sich auch kurz und bündig auf eine Art und Weise, das greift einen ans Herz. Er sagt, also Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, das kommt dann als nächstes. Der Erste der Sünder. Wenn wir das wirklich jetzt hören, wie das Paulus formuliert in dem Brief an den Timotheus, dann ist es wirklich die Stelle, die einen ins Herz greift. Das heißt nämlich, von denen, also wenn er von der Sünde oder vom Sündersein spricht, von denen der Erste bin ich. Er stellt sein Ich ganz hinten hin, oder soll ich sagen, ganz unten hin. Von denen der Erste bin ich. Er stellt sich persönlich heraus. Da könnten wir jetzt herkommen und sagen, Paulus, jetzt hör auf. Also das ist Tiefstapelei, bitteschön. Legst du es vielleicht darauf an, dass andere jetzt kommen und dich ein bisschen hochjubeln? Sagen, also so schlimm ist er nun auch wieder nicht. Ist ja so gern unsere Art, nicht wahr, das Beschönigen. Von denen der Erste bin ich. Paulus hat es seit Lebens nicht vergessen, wir lesen das in seinen letzten Briefen, dass er ein Lästerer und Verfolger war. Kann man ja dauernd fragen, warum hat er ausgerechnet den Jesus geholt? Ja, ausgerechnet den. Weil der jetzt überzeugt und von sich an der Stelle überzeugt und deshalb auch überzeugend sagen konnte, von denen der Erste bin ich. Aber jetzt nicht Glanz und Gloria, sondern Sünder. Ich habe es nicht verdient. Unmöglich. Ich war selber ein unmöglicher Fall. Von denen der Erste bin ich. Und Jesus ist herabgestiegen zu diesem Sünder, wir wissen ja die Geschichte vor Damaskus, ausgerechnet den Paulus umgedreht und geholt. Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Ausgerechnet dieser. Paulus hat an der Stelle nicht übertrieben. Ich habe ja von Tiefstapelei gesprochen. Das mögen manche ihm in die Schuhe schieben. Hat er nicht. Garantiert nicht. Er konnte nämlich auch anders schreiben, etwa im Philipperbrief. Da hat er eine richtige Vorzugsliste. Sagt er, ja, wenn die anderen sich rühmt, ja, das könnte ich eigentlich auch. Sagt dann ein Hebräer von Hebräern, und da kommen seine frommen Vorzüge. Zählt er alle auf? Und wenn sozusagen einer im Gesetz unsträflich gewesen hätte sein können und wäre, dann wäre ich da der Erste gewesen. Denn ich hab's besser gemacht und war nicht bloß 100%ig, sondern 150%ig. Ich bin vorangestürmt. Er konnte eine Vorzugsliste aufweisen, aber dann kam die Umwertung aller bisherigen Werte. Ich habe um Christi willen das alles für Schaden geachtet. Bei Paulus können wir die tiefste Sündenerkenntnis entdecken. Und ich stelle diesem Satz jetzt Römer 7 an die Seite. Lest mal Römer 7. Da schreibt Paulus in der Ich-Form. Und da kann man jetzt nicht drehen und wenn sagen, ja, auch wenn er Ich schreibt, dann ist das eben mehr allgemein zu verstehen und so. Nein, nein. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist ein Zwiespalt, ein Ringen des, ich sag's mal, des Menschen, der da hängt ohne Christus. Denn dann kommt ja am Schluss auch der Aufschrei. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Da beschreibt er dieses Elend. Und da kommt drauf Christus. Sündenerkenntnis, dass Selbstdienst fromm sein, Buße tun, selbst Buße tun, ichhaft sein kann. Dass man sich da noch selber bespiegelt. Wunderbar bin ich da, wie tief ich mich beugen kann. Doch fürchterlich. Kröger hat zu dem Satz, der in Römer 7 verzeichnet ist, ich sage, ich stelle das dem hier an die Seite, unter denen ich der Erste bin, zwei der inhaltvollsten und tiefsten Verzweiflungsschreie der Menschheit. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Zwei der inhaltvollsten, tiefsten Verzweiflungsschreie der Menschheit. Wenn ein Mensch so weit ist, oder Langenberg hat gesagt, der gesegnete Bankrott eines Menschen. Wenn ein Mensch so weit ist, dann ist er reif für die Gnade. Der kann denn begreifen, was Begnadigung heißt. Das hat Paulus begriffen. Deshalb ist er so zum intensiven Heilsboten geworden. Und deshalb kann er sagen, darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise. Ein Erster unter den Sündern und ein Erster in der Begnadigung. So stellt er sich selber hier vor. Und da kommt jetzt dieses Wort, das wir nachher singen in dem Lied, mir ist Erbarmung widerfahren. Eben, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Philipp Friedrich Hill, der ja den Text dieses Liedes gedichtet hat, der hat hier auch den Nerv getroffen. Wenn er sagt, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert, wie geht's jetzt weiter? Zu einem wunderbaren. Merkt ihr, was da der eigentliche Hinderungsgrund ist? Nicht die Sünde. Nicht, wenn einer tief im Sumpf gelandet ist, ist nicht der eigentliche Hintergrund, sondern das stolze Herz. Paulus hat erfahren, was Stolz bedeutet. Denn seine Frömmigkeit, die er bisher gelebt hat, das war ein frommer Mann, ganz klar. Wenn es nach dem Gesetz gegangen wäre, hätte er wirklich gut abgeschnitten. Und hat alles erkannt als Stolz, als Selbstgerechtigkeit. Die eigene Gerechtigkeit habe ich gesucht. Und nun sagt er, Barmherzigkeit widerfahren. Ich habe die Langmut Christi erlebt. Der hat mich lange getragen. Es gibt übrigens Gedanken, die in die Richtung gehen. Also man kann solche Gedanken haben, aber sie sind von der Bibel nicht direkt abgedeckt. Dass jemand sagt, der reiche Jüngling, der doch damals zu Jesus kam, wo es heißt, Jesus sah ihn an und liebte ihn, der gefragt hat, was muss ich tun? Und nachdem Jesus gemerkt hat, aber der nimmt es ernst, und obwohl er natürlich von sich überzeugt war, habe ich alles gehalten von Jugend auf. Und dann hat Jesus ja bei ihm die Passion gestürmt, nicht wahr, diese Ich-Passion, die da war. Verkaufe, was du hast, folge mir nach. Und er ging traurig davon, ob das der Paulus gewesen sein könnte. Solche Gedanken habe ich schon gehört. Aber an dem muss man jetzt sich nicht festbeißen. Aber auf jeden Fall kann er hier sagen, Langmut, Geduld hat Christus mit mir gehabt, bis dann vor Damaskus das Licht aufgegangen ist. Er sagt, er ist dadurch zum Urbild geworden, zum Typus, wegweisend für alle, die eine totale Begnadigung erleben und erfahren, weil sie vorher einen totalen Zerbruch erlebt haben. Wir können den Satz sagen, so wie Paulus Erbarmen erlangt hat, und wenn dieser Paulus, da müssen wir nicht zweifeln dran, aber wenn dieser Paulus so Erbarmen erlangt hat, gerade er, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle mehr. Für Christus nicht. Übrigens ist es auch wegweisend, es sagt auch an anderer Stelle, diese Rettung, die er erlebt und erfahren hat, wegweisend für Israel. Für die Menschen, die eine totale Begnadigung erleben und erfahren sollen, aber wegweisend, übrigens wird es Israel auch so erleben, als totale Begnadigung. Israel wird sich in seiner Endentwicklung, wir stecken ja mittendrin, in seiner Endentwicklung auch noch so verrennen und so ins Negative hineingehen, ins Antichristliche, dass mit der Wiederkunft Jesu, mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu, auch diese totale Begnadigung verbunden sein wird, die Gott diesem seinem Volk zuteil werden wird. Wie anders kommen wir denn zum Glauben? Wollen wir von Israel etwas anderes erwarten? Ich höre immer wieder, gerade auch in gläubigen Kreisen, dieses Israel. Ja, wie präsentiert sich das in der Welt? Natürlich, weithin negativ und immer negativer. Ich traue mich, das zu sagen. Ja, aber dieses Israel steht auf dem Plan, auf dem Heilsplan Gottes und Gott wird sich dieses Volkes als ein gnädiger Gott annehmen vor den Augen der ganzen Welt. Deshalb bezeichnet sich ja auch Paulus einmal als Frühgeburt. 1. Korinther 15. Warum? Eine Frühgeburt kommt ja zu bald, zeitlich gesehen. Weil er als ein echter Israelit eigentlich zu bald in das neue Leben hineinkam, sozusagen als Vorläufer für sein Volk. Typus, Vorbild. So, das war der Heilsbote. Ich will jetzt noch etwas sagen zum Heilsursprung. So möchte ich das bezeichnen. Weil Paulus nämlich jetzt, nachdem er sich selber und seine Begnadigung gesehen hat, in voller Schärfe, da ist nichts Zwielichtiges dran, weil Paulus jetzt auf Gott zu sprechen kommt. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren. Wisst ihr, was Paulus jetzt macht? Das ist das, was in unseren Tagen in nicht wenigen Kreisen immer wieder drankommt, wo ich manches Mal, darf ich das offen sagen, manches Mal Bauchweh kriege. Weil ich das nicht mehr so richtig verstehe. Paulus macht jetzt etwas, was echte Anbetung ist. Da brauche ich keinen Anbetungstanz. Oder irgendwie meditativ da irgendwie was vor brennender Kerze da fabrizieren oder sowas. Brauche ich nicht. Wenn ich erlebt habe, was totale Verlorenheit und totale Begnadigung ist, dann kann ich staunen. Und aus dem Staunen heraus kommt die Anbetung. Und deshalb schließt Paulus mittendrin den Satz mit Amen. So ist es. Das ist echte Anbetung. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Der Paulus, der wirft sich sozusagen Gott jetzt vor die Füße. Er sagt, dir allein habe ich das zu verdanken. Deshalb bezeichne ich es als Heilsursprung. Der König der Äonen heißt es ja wörtlich, der über allem Geschehen steht und der alles in der Hand hat, deshalb unvergänglich ist, unsichtbar. Diesem Gott Ehre in die Äonenvollendung hinein. Ich zitiere jetzt einfach die wörtlichen Begriffe. Das Endziel des ganzen Drama-Geschehens der Äonen, das Endziel ist der Lobpreis, ist die Anbetung. Gott will das erreichen, dass er uns Menschen aus der Sklaverei des Selbstrühmens zum Rühmen Gottes gebracht werden. Und das bei allen. Aus der Tiefe totaler Sündenerkenntnis zur Höhe göttlicher Anbetung. Das ist das, was Gott erreichen will. Das Gott bei uns fertig bringen will. Ich habe das ja, immer wieder in Liedern, aber ich möchte es an zwei Liedern jetzt aufhängen, vorgefunden. Es gibt ein Lied von dem Arbeiterdichter Fritz Boike. Da hat er Formulierungen drin, die aufs Erste fast sauer aufstoßen könnten. Da sagt er, erst wenn wir ganz verloren und arm und hilflos stehen, zu uns aus Gottes Toren die Engel Gottes gehen. Wo Menschenwege enden, fängt Gottes Weg erst an. Ja, sagen wir ja. Erst ganz verloren und dann Gott. Erst unser Weg zu Ende und dann Gott. So total. Könnte sich das nicht ein bisschen überlappen? Beim Paulus hat sich nichts überlappt. Oder ein anderes Lied von Fritzsche, der im Zweiten Weltkrieg ja vermisst ist, also verschollen ist, war wohl in Sachsen in der Jugendarbeit tätig, wenn ich das recht weiß. Der hat ja das Lied gedichtet, dass wir deine Herrlichkeit können recht erfassen. Und da kommt die Zeile drin, wer noch nicht zerbrochen ist, findet nicht die Türen, die zu dir, Herr Jesu Christ, in die Freude führen. Das ist auch dieses Totale. Heilsbotschaft, Heilsbote, Heilsursprung und am Ende der Lobpreis die Anbetung. Jetzt können wir uns selber einschätzen an der Stelle, wie steht es mit unserer Anbetung, mit unserer Erkenntnis, mit unserem Rühmen. Ist das Rühmen Gottes wirklich vorrangig, dass uns die Ehre Gottes als allererstes gilt in unserem Leben? Es geht nur durch Zerbruch hindurch. Ich habe gelesen, als bei der Staatsgründung Israels die Präambel überlegt wurde von den Gründervätern, waren es Sozialisten in der Hauptsache. Da hat man sich darüber gestritten, wie weit das tief ging, weiß ich nicht, ob der Name Gott in der Präambel erwähnt werden soll. Manche haben das befürwortet, manche meinten, das sei nichts, das wollen wir nicht und so weiter. Und dann hat man sich geeinigt, bis darauf welchen Begriff. Ist zwar ein biblischer Begriff. Dann hat man sich geeinigt auf den Fels Israels. Im Vertrauen auf den Felsen Israels. Und der ist zuverlässig. Auch für Israel. Und für uns. Nun lasst uns beten. Herr unser Gott, du kennst uns und du weißt, dass wir an dem Punkt immer wieder mit unserem Glauben Schwierigkeiten haben, dir wirklich rückhaltlos zu vertrauen, dein Wort als vollgültig zu akzeptieren. Schenke es uns, dass wir dein Wort in unserem Leben so fest verankert bekommen, auch durch die Erfahrungen, die wir damit machen, dass wir dich von ganzem Herzen loben und anbeten können. Schenke es uns, dass wir alle wirklich dazu beitragen können, den Ruhm deines Namens zu vergrößern. Da, wo wir sind, da, wo wir die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen und auf dich zu weisen. Wir wissen, dass das kein eigenes Werk sein kann, dass du aber dein Werk in uns so voranbringen kannst und willst, dass aus allem offenen oder versteckten Selbstruhm das Lob deines Namens hervorgebracht wird. Wir wollen dich loben und ehren, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Amen.